Wir wollen gemeinsam auf Gottes Wort hören. Schlagt mit mir gerne 3. Mose, Kapitel 1 auf, die Verse 1 bis 17. 3. Mose 1, die Verse 1 bis 17. Und der Herr rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Rede zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, sollte vom Vieh und von den Rindern und Schafen eure Opfergaben darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an dem Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf dem Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett, auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweiden und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen oder von den Ziegen, als Brandopfer, soll er sie darbringen als ein männliches Tier ohne Fehler. Und er soll es schlachten an der Nordseite des Altars vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und er soll es in seine Stücke zerlegen mit seinem Kopf und seinem Fett. Und der Priester soll sie auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und die Eingeweide und die Unterschenkel sollen mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze darbringen auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und wenn seine Opfergabe für den Herrn ein Brandopfer von den Vögeln ist, dann soll er von den Turteltauben und von den jungen Tauben seine Opfergabe darbringen. Und der Priester bringe sie zum Altar und kneife den Kopf ab und lasse sie auf dem Altar in Rauch aufgehen, und ihr Blut soll an die Wand des Altars ausgedrückt werden. Und er trenne ihren Kopf mit seinem Inhalt ab und werfe ihn neben den Altar nach Osten an den Ort der Fetttasche. Und er soll sie an den Flügeln einreißen, er soll sie nicht zertrennen. Und der Priester soll sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Holz, das über dem Feuer ist. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Soweit Gottes Wort.
Ja, lass uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir und sind vor diesem schwierigen Text und beten, dass du uns auch dadurch die Herrlichkeit von Jesus sehen lässt. Lass uns erleben, wie kostbar, schön Jesus ist durch deinen Geist. Amen. Vor einigen Jahren fand eine größere Party statt, die von einer bunten Mischung eleganter Gäste besucht wurde. Auf der Rückfahrt sprachen zwei Freundinnen miteinander. Diane, von all den interessanten Menschen auf der Party, mit wem hast du so am liebsten gesprochen? Ohne zu zögern antwortete Diane, oh, ganz klar mit Lukas. Was macht Lukas? Fragt die Freundin. Nun, ich bin mir nicht sicher, antwortete sie. Wo wohnt er? Ich weiß es nicht, erwiderte Diane. Wofür interessiert er sich? Ja, nun, darüber haben wir eigentlich nicht gesprochen. Diane, worüber habt ihr denn gesprochen? Fragt sie bewundernd. Nun, ich schätze, wir haben hauptsächlich über mich gesprochen. So, Levitikus 1 ist erstmal ein sehr schwieriger Text. Wenn wir das lesen, wissen wir nicht wirklich bei all den Tieren, Opfern und der Schlachtung, worum es eigentlich geht. Und mein Ziel mit uns heute ist es, tiefer zu graben in diesem Text und zu verstehen, worum es eigentlich geht. Aber kurz gesagt, bevor wir uns das tiefer anschauen, ist der Hauptpunkt des Brandopfers, worum es hier in Kapitel 1 geht, die Hingabe. Manchmal kann es uns wie Diane gehen, dass es uns vielleicht ganz gut geht, aber wir die Schönheit verpassen, noch mehr Gott kennenzulernen und noch Schöneres in unserem Leben zu erleben. Es kann schnell passieren, dass wir für Gott leben möchten, aber vergessen, mit Gott zu leben. So, wenn wir uns Gott hingeben, öffnen wir die Tür für ein tieferes Erlebnis mit Gott. Und das möchten wir heute gemeinsam lernen. Wir möchten Gott erleben, indem wir für Gott leben. So, Israel, Gottes Volk, wurde von Gott aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. Und nachdem Gott den Bund auf dem Berg Sinai mit seinem Volk schließt, lässt er ein Zelt bauen. Es soll der Ort sein, wo Himmel und Erde, also Gott und Mensch, sich begegnen. Und als Israelit, der mit seinen Wurzeln in 1. Mose vertraut ist und die erstaunliche Größe und Liebe Gottes in 2. Mose kennengelernt und erlebt hat, bleibt die Frage offen: Wie lebe ich mit diesem Gott? Und somit schließt das 2. Buch Mose damit, dass Mose nicht in das Zelt der Begegnung darf. Keiner darf Gott begegnen. Er ist viel zu herrlich, er ist viel zu heilig. Aber Gott möchte einen Weg schaffen, um bei den Menschen zu leben, trotz ihrer Begrenztheit. Und das sind Opfer. Die Opfer sind ein Mittel zur Gemeinschaft mit Gott. Und in den ersten Kapitel des Buches, des 3. Buches Mose, lesen wir ungefähr so von 5 Opfern. Und in 3. Mose Kapitel 9, nachdem die ganze Zeremonie gefeiert wird, wird uns eine Zusammenfassung gegeben von dieser Zeremonie. Und dort steht: Dann hob Aaron seine Hände, Kapitel 9, Vers 22, dann hob Aaron seine Hände zum Volk empor und segnete es. Und er trat zurück, nachdem er das Sündopfer dargebracht hatte, sowie das Brandopfer und Speiseopfer und das Friedensopfer. So, die praktische Reihenfolge der Opfer lehren uns etwas über die Bedeutung der Opfer. Und die allgemeine Logik ist die: Sühne, Hingabe, Gemeinschaft. So, zur Sühne gehören Sünd- und Schuldopfer, zur Hingabe gehören Brandopfer und Speiseopfer und zur Gemeinschaft gehören Friedensopfer. So, wenn das die Logik der Opfer ist, bleibt die Frage offen: Warum beginnen wir dann mit dem Brandopfer, was eher für Hingabe steht, und nicht mit einem Sündopfer oder Schuldopfer? Und im Vers 2 bis 3 steht: Gott spricht, redet zu den Söhnen Israel und sagt zu ihnen: Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, und dann fängt er an mit einer langen Erklärung, wie das Ganze aussieht. Und ich glaube, dass wir mit dem Brandopfer anfangen, wie wir gleich sehen werden, weil das Brandopfer alle 3 Aspekte beinhaltet: Sühne, Hingabe, Gemeinschaft. So, Israel war bis vor kurzem unter der Knechtschaft Ägyptens und kannte das Leben mit Gott. Und jetzt spricht Gott zu ihnen und möchte ihnen, indem er zu ihnen spricht, ein Leben in Überfluss geben. So, die Gesetze in diesem Buch sind nicht da, um Gottes Gnade zu erarbeiten, sondern um Gottes Gnade zu erleben für Menschen, die er bereits liebt und gerettet hat. Israel darf sich Gott hingeben und erleben, anders als das Leben mit dem Pharao, anders als das Leben in Ägypten, was für ein außergewöhnlicher Gott er ist. Sie dürfen erleben, was für ein außergewöhnliches Leben es mit Gott gibt. Und das ist, wie gesagt, das Hauptmerkmal des Brandopfers. Warum? Weil das Opfer, anders als die anderen Opfer, die man so gebracht hat, völlig verbrannt worden ist. Es bleibt für den Priester oder für das Volk nichts übrig. Es wird komplett verbrannt und es wird zu Rauch, was zum Himmel emporsteigt, zu Gott. Und daher kommt auch das Wort Brandopfer, ursprünglich vom Verb aufsteigen. Das bedeutet, das Brandopfer ist etwas für Gott allein, es ist aus Freude an Gott und aus seiner Erlösung. Das Brandopfer ist das, was wir heute Hingabe nennen würden. Und das führt uns zu unserem ersten Punkt: Was wir brauchen, um uns Gott hinzugeben. So, in Vers 4 wird uns darüber berichtet, dass das Brandopfer Sühne erwirken soll. Da steht: Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. So ein Israelit sucht sich ein Tier aus und nachdem er sich mit einem Tier identifiziert hat, indem er seine Hand auf die Stirn legt, erklärt er, ich bin dieses Tier. Und nachdem er ihn schlachtet, rituell, und ihm die Kehle durchschneidet, wird das Tier geopfert. Das bedeutet, das unschuldige Leben des Tieres, mit dem sich der Israelit identifiziert hat, soll sterben, damit der Schuldige, der Mensch, weiterleben darf. Es wird ein Leben genommen, um ein Leben zu geben. Und was wichtig ist zu betonen, dass hier der Glaube an Gott der Israeliten Gott dazu bewegte, ihnen zu vergeben und Sünden zu bewirken. Das heißt, der Israelit setzte darauf Vertrauen, dass das Opfer für seine Schuld stirbt und somit, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Das heißt, die Versöhnung beruhte nicht darauf, wie gut oder wie oft wir opfern, sondern auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Anders gesagt, ihre Hingabe beruhte nicht auf ihre Werke, sondern im Wesen Gottes. So der Gott, der über Jahrhunderte lang hinweg nicht bei den Menschen gelebt hat, lebt endlich unter den Menschen und spricht jetzt zu seinem Volk. Und dann fängt er an, mehrere Kapitel etwas über Opfer zu erklären. Und so merken wir, dass wenn wir Levitikus legen und uns manchmal schwer tun, kann es auch sein, dass damals irgendein Israelit sich auch ein bisschen schwer damit getan hat. Nachdem er alles Mögliche in 2. Mose erlebt hat mit Gott, kommt dann eine riesenlange Liste an Opfern. Und da stellt sich die Frage, ganz berechtigt, warum? Und das gesamte Opfersystem, und besonders das Brandopfer, ist ein Bild davon, wer Gott ist. Es ist eine Begegnung mit Gott. Gott, der heilig ist. Man kann sich nicht ihm nähern, als wäre er irgendjemand, und Gott, der barmherzig ist. Er lebt in ihrer Mitte, trotz ihr Versagen. So die Frage, wie lebe ich mit Gott, kann nur beantwortet werden, wenn wir die Frage beantworten, wer ist Gott? Und diese Frage können wir am besten beantworten, wenn wir auf Jesus schauen. Stell dir mal vor, du hast ein Haus gekauft und unter anderem in diesem Haus gibt es einen Keller. Und erstmal wird natürlich aber unser Wohnzimmer renoviert, die Küche und so weiter. Und dann kommen wir nach ein paar Monaten oder vielleicht sogar Jahre zu unserem Keller und merken, da sind riesen oder sehr große und viele Kisten von der alten Besitzerin, die auch schon verstorben ist. Und dann öffnen wir eine Kiste nach der anderen und kommen dann zu einem Brief, was versiegelt ist. Wir öffnen diesen Brief und dort steht geschrieben, dass in ihrem Garten, was jetzt dein Garten ist, ein Diamant ist. So, jetzt, wenn es nicht mit mir geht, dann, ich habe mit Graben sehr wenig Erfahrung und eigentlich sehr wenig zu tun und eigentlich ist Graben auch nicht das, was mir am meisten Spaß macht im Leben. Aber wenn ich erfahre, dass in meinem Garten ein Diamant ist, dann werde ich alles machen, um diesen Diamant zu finden. Ich werde auf jeden Fall graben und das tun, was notwendig ist. Und ich glaube, dass das Gleiche uns auch mit Jesus gehen darf. Wenn Jesus für uns ein Diamant ist, dann werden wir graben. Wenn Jesus für uns das Wertvollste ist, dann werden wir uns hingeben. Denn du wirst niemals Opfer aus Freude an Gott bringen, solange dich die Tatsache nicht gepackt hat, dass er für dich radikal geopfert hat. Das heißt, wenn Jesus Christus und seine Versöhnung mit Gott in unseren Augen ein Diamant ist, dann werden wir graben. Weil ein Diamant lebensverändernd ist. Das heißt, bei Hingabe an Gott geht es nicht um eine To-Do-Liste. Es geht nicht, jemanden zu beeindrucken, mehr zu wissen, neue Vorsätze. Es geht darum, Gott zu begegnen und ihm zu vertrauen. Es geht darum, zu Jesus zu kommen, wo wir Gottes Heiligkeit und Barmherzigkeit sehen und begegnen dürfen. Und wir kommen zu ihm in Schwachheit, damit er uns Jesu Stärke sehen lässt. Wir kommen zu ihm jeden Tag unrein, damit er uns Jesu Reinheit sehen lässt. Wir kommen mit Zweifeln und Ängsten, damit er uns Zuversicht durch Jesus gibt. So Hingabe beginnt damit, dass wir erkennen und bekennen unsere Begrenztheit und Gottes Liebe empfangen. In einfachen Worten, Hingabe beginnt damit, dass wir zu Jesus kommen und sagen, ich kann nicht mehr. Ich brauche dich. Und damit Jesus ein Diamant bleibt in unseren Augen, ist es wichtig, täglich an die Versöhnung zu denken. Aber vor allem ist es wichtig, daran zu denken, mit wem wir versöhnt worden sind. Damit wir Jesus nicht als selbstverständlich wahrnehmen, brauchen wir immer mehr eine tiefere Erkenntnis der Heiligkeit und der Barmherzigkeit Gottes, die in Jesus sichtbar sind. Gott möchte zu uns sprechen, wie damals zu Israel, um uns ein Leben in Fülle zu geben. Er möchte uns Jesus sehen lassen durch sein Wort. Und damit dieser Diamant in unserem Herzen weiterhin leuchtet und nicht verloren geht unter der Erde oder in den Beschäftigungen unseres Alltags, müssen wir graben. So, wenn es wie mir geht, dann tun wir uns schwer, Jesus immer wieder als Diamant zu sehen. Und darum tun wir uns auch sehr oft schwer zu graben. Aber hier ist was Wichtiges zu verstehen. Wenn wir graben, dann graben wir nicht einfach um zu graben. Wir graben für unser Diamant. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann geht es uns nicht in erster Linie um Gottes Wort, es geht uns um Jesus. Wenn wir beten, dann ist auch Gebet ein Mittel, um Jesus zu sehen. Und wenn wir das Graben meiden, weil wir uns nicht danach fühlen, dann werden wir niemals unseren lebensverändernden Diamant sehen und genießen können. So wie Tobias letzte Woche gepredigt hat und sagte, beten, wenn man sich nicht danach fühlt, ist nicht Heuchlerei, sondern Treue. Genau das sehen wir in 3. Mose. Wir sehen ein Buch voller Schritte und Handlungen, die vorgeschrieben sind, bis zum kleinsten Detail. Aber das sollte nicht das Herz der Israeliten irgendwie wegnehmen. Hauptsache, ich übe das Ganze aus und egal, was meine Motivation dahinter ist oder ob ich es mit vollem Herzen mache, sondern das Ziel von Gott war, die Herzen der Israeliten dadurch zu verändern. Und so dürfen wir auch wir feste Schritte und Inhalte haben, die sich in unserer stillen Zeit wiederholen, um Gottes Heiligkeit und Gottes Barmherzigkeit vor Augen zu haben. Denn das hilft uns, uns Gott jeden Tag hinzugeben. Das heißt, sowas wie verschriftliche Gebete, wie Psalmen oder Gebete anderer Christen, helfen uns, wenn wir manchmal damit zu kämpfen haben, keine Worte zu finden beim Beten. Wenn uns unsere eigenen Worte fehlen. Bekenntnisse, die Christen überall sprechen, erinnern uns daran, während wir in unserer stillen Zeit, in unserem Zimmer vielleicht allein, dass wir niemals alleine sind, sondern Teil von etwas viel Größerem sind. Dass wir verbunden sind mit Christen vor unserer Zeit und nach unserer Zeit. Also eine persönliche Routine, Gebete, Bekenntnisse, Bibelleseplan können uns helfen, Gottes Heiligkeit zu sehen und Gottes Barmherzigkeit. Und dadurch erkennen wir immer wieder, jeden Morgen, die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums. Und das hilft uns, besonders in Zeiten der Not, wo wir vielleicht besonders darauf angewiesen sind, Gottes Liebe vielleicht zu verstehen und zu lesen, uns nicht einseitig damit zu beschäftigen, sondern uns auch erfreuen, und Kraft finden und Trost finden in Gottes Heiligkeit. So indem wir Gott begegnen in seiner Heiligkeit und Gnade in Jesus, wird unser Wesen verändert. Aber Hingabe bedeutet nicht nur unser Wesen hinzugeben, sondern auch unser gesamtes Leben. Unser Leben soll selbstlos Gott geweiht sein. Gott verändert unser Wesen und unser Leben, weil Jesus wertvoller ist als dieser Diamant. So Hingabe ist eine Herzensangelegenheit, aber die nicht im Herzen bleibt. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, wie wir uns Gott hingeben. So als Israelit hattest du die Wahl zwischen Rinder, von Vers 3 bis 9, das haben wir gerade eben gelesen, Schafe oder Ziegen, Verse 10 bis 13 und Vögel, Verse 14 bis 17 zu opfern. Warum konnte man sich verschiedene Tiere aussuchen? Und es gab sicherlich praktische Gründe, wie zum Beispiel Transport. Es war deutlich einfacher für jemanden, der vielleicht weiter weg gewohnt hat, einen Vogel zu opfern, eine Taube, statt ein Rind. Das Gleiche ist auch Vorrat. Manchmal hattest du zu Hause vielleicht nicht mehr ein Rind und das sollte auch nicht daran hindern, dass du Gott anbetest. Und auch die Kosten. So manche Israeliten hatten vielleicht ein bisschen mehr Geld als andere und darum konnten sich manche auch ein Rind leisten und manche vielleicht eher eine Taube. Aber warum kommen dann diese ganzen genauen Angaben wie makellos, lebendig, ein Jahr alt? Und die Begründung liegt darin, dass ein ganzes Tier auf dem Altar zu verbrennen, mit all den Anweisungen Gottes, ohne etwas eigentlich am Ende davon zu haben, weil es komplett verbrannt wird, teuer war. Es war teuer. Darum wird an mehreren Stellen im Alten Testament, wie Malachi 1, Kapitel 1, Vers 8 berichtet, dass die Israeliten öfters manchmal tote oder kranke Tiere geopfert haben. Aber Gott möchte lebendige Tiere. Tote waren wertlos. Wir leben ein Leben, in dem wir das tun, was wir für gut halten, was uns wichtig ist und nennen das unser Leben. Das ist das, was uns ausmacht. Das ist das, was uns wichtig ist. Wenn wir das verlieren, dann haben wir kein Leben mehr. Aber genau dieses lebendige Rind, dieses lebendige Schaf, diese lebendige Taufe unseres Lebens soll verbrannt werden, sodass ich wahres Leben erfahre. Das bedeutet, dass Hingabe unser gesamtes Leben betrifft. Unsere Familie, unsere Freunde, unsere Pläne, unser Kalender. Aber Gott alles hinzugeben, kann, aber muss nicht bedeuten, alles wegzugeben. Es bedeutet, Gott zu ehren in Dankbarkeit und Verantwortung. Da wir Menschen sind und dazu neigen, etwas zu unserer Ehre ausüben zu wollen und zu leben, ist alles, was wir tun, klein oder groß, was wir nicht für uns, sondern für Gott leben, ein Akt der Selbsthingabe. So, obwohl wir uns vielleicht ganz praktisch Menschen hingeben, geben wir uns in Wirklichkeit letztendlich Gott hin. Michelangelo erhielt in dem Jahr 1508 den Auftrag, die Sixtinische Kapelle im Vatikan zu gestalten. Auf einem Gerüst mit ständig nach hinten gebeugten Nacken und Farbe, die auf sein Gesicht tropfte, malte er über Jahre hinweg die Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose auf der Decke der Kapelle. Und sein Werk zeigt beeindruckende Details mit Erschaffung der Welt bis zum Leben Noahs. Trotz unerträglicher Schmerzen und Herausforderungen malte er das Ganze 4 Jahre lang. Und es ist bis heute so, dass wenn du da zum Vatikan gehst und du mehrere Stunden erstmal anstehst in dieser Kapelle, 15 Minuten Zeit hast, die Decke zu beobachten, dann musst du Platz machen. Die Decke ist 20 Meter hoch und so kam jemand einmal zu Michelangelo und fragte, warum gibst du dir eigentlich so viel Mühe mit Details, die niemand sehen wird? Es ist viel zu weit weg. Michelangelo antwortete ruhig, weil Gott sie sieht. Das Bewusstsein, dass Gott uns sieht, klein oder großes, was wir tun in unserem Leben, hilft uns jeden Tag, das Beste für Gott zu geben. Aber wenn wir betonen, dass was durch Gottes Wort geheiligt wird, wir zu Ehre Gottes tun können, besteht vielleicht die Gefahr, dass wir manche Aufgaben wie Gemeindearbeit oder Mission durch andere Aufgaben ersetzen. So, wenn alles Gott verherrlicht, kann ich ja ein paar andere Dinge tun, um jetzt nicht unbedingt in der Gemeinde sein, weil letztendlich alles ja Gott verherrlicht. Und hier kann uns eine Unterscheidung helfen, die Paulus im Kolosserbrief macht. Im Kapitel 4, Vers 11 des Kolosserbriefes sagt Paulus, ich lese ab Vers 11, aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes. So davor, im Kapitel davor, hat, oder auch in dem vorherigen Kapitel, hat Paulus die Gemeinde ermutigt, alles zur Ehre Gottes zu tun. Und das lesen wir auch im Kapitel 3, Vers 23. Und er nennt ihre Arbeit ein Dienst für Gott, ein Dienst für Jesus. Aber in Kolosser 4, Vers 11 macht er in Vers 10 erstmal eine Auflistung von Namen und dann betont er in Vers 11, was wir gerade gelesen haben, aber nur wenige sind Mitarbeiter für Gottes Reich. So scheinbar macht er einen Unterschied zwischen Dienst für Gott und Dienst für Gottes Reich. Und ich glaube, dass wir daraus auch eine Schlussfolgerung ziehen können. Gottes Reich mittelbar dienen und Gottes Reich unmittelbar dienen. Gottes Reich mittelbar dienen bedeutet, alles, was wir tun, tun wir zur Ehre Gottes. Aber es erweitert nicht auf eine direkte Art und Weise Gottes Reich. Und Gottes Reich unmittelbar dienen bedeutet, dass der Dienst für Gott, also für Gottes Reich, unmittelbar mit der Verbreitung des Evangeliums verbunden ist. Ganz direkt mit dem Missionsbefehl oder der Gemeindearbeit. So, wenn Gott alles verherrlicht, bedeutet es nicht, dass alles Gott gleich verherrlicht. Das bedeutet, man kann als Christ sehr gut seinen Beruf ausüben. Und das verherrlicht Gott. Aber darüber hinaus können wir auch bewusst, ganz direkt Gottes Reich dienen. Durch die Gemeindearbeit oder sonstige Tätigkeiten. Das bedeutet, beide sind wichtig. Beide sind notwendig für ein hingegebenes Leben. Beide haben einen Wert für die Ewigkeit. Und eines soll das andere nicht abwerten. Aber ich glaube, dass so eine Unterscheidung uns helfen kann mit der Frage, wofür möchte ich mich hingeben? Eine Unterscheidung hilft uns, beide Seiten im Blick zu haben und nicht auf der einen oder anderen Seite zu fallen. Wir möchten also Gott verherrlichen, indem wir unser Leben hingeben für Gott. Wir möchten Gott verherrlichen, indem wir unser Leben hingeben in ganzer, unmittelbarer Weise für Gottes Reich. Und auch wenn wir, ob wir ganz direkt Gottes Reich dienen oder indirekt Gottes Reich dienen, in beiden Fällen zu kämpfen haben, Opfer zu bringen haben, ist es dennoch oft so, nicht immer, dass wir direkt was davon haben, wenn wir Gott auf mittelbare Weise dienen. Wenn ich Gott verherrliche, während ich esse, dann genieße ich zugleich die Mahlzeit. Wenn ich Gott verherrliche, indem ich trinke, heirate und sonstige Dinge tue, genieße ich gleichzeitig auf eine direkte Art und Weise eigentlich viele Dinge. Und darum glaube ich, und das merke ich in meinem Leben, dass ich oft eher versucht bin, auf einer Seite zu fallen. Und zwar auf den mittelbaren Weg. Und deswegen auch den unmittelbaren Weg manchmal dem vorziehe. So besonders beim unmittelbaren Weg im Dienst für Gottes Reich kann es sein, dass wir vom Gefühl her ein Brandopfer nach dem anderen bringen und dass es sich manchmal anfühlt, als wäre für uns nichts übrig. Und wie viel Energie wir direkt für Gottes Reich investieren, hängt sehr oft mit Umständen zusammen, die wir nicht kontrollieren können. Zum Beispiel Gesundheit, schwere Familienverhältnisse oder sonstiges. Deswegen darf es uns an der Stelle auch ermutigen, dass Gottes Reich nicht von uns einzeln abhängig ist, sondern dass wir in der Gemeinschaft durch andere das auch fördern dürfen. Da, wo wir weniger können, können andere mehr. Und beides verherrlicht Gott. Der in seiner Not bekennt und in seiner Krankheit, dass Gott Frieden schenkt. Und der voller Gesundheit auf die Straße geht, um zu evangelisieren. Aber manchmal hängen die Umstände auch mit unseren Entscheidungen und Prioritäten zusammen. Manchmal können wir bestimmte Umstände in unserem Leben verändern, um Gottes Reich noch direkt zu dienen. Und in diesen Situationen kostet es uns, das Brandopfer zu bringen. Beispielsweise, wenn wir auf einen ruhigen Abend verzichten, um beim Gebetstreffen dabei zu sein. Beispielsweise, wenn wir auf die nächste Ausstattung im Haus oder des Autos vielleicht verzichten, um die Zeit oder vielleicht das Geld direkt für Gottes Reich zu investieren. So, es sind Brandopfer, die meistens nicht gesehen werden, die meistens vielleicht sogar nicht wahrgenommen werden. Aber wenn uns jemand fragt, warum opferst du so viel für Gottes Reich, können wir wie Michelangelo sagen, weil Gott sie sieht. So, Hingabe an Gott ist nicht ein ganz oder gar nicht. Aber auch wenn es sicherlich radikale Wendepunkte in unserem Leben gibt und manche von uns sie auch erlebt haben und wir sie uns auch ein Stück weit auch wünschen dürfen und sollen, glaube ich, dass Hingabe viel mehr Grautöne hat. Hingabe ist nicht ein Alles oder Nichts, was jetzt oder nie eintritt. Hingabe ist eine Frage der täglichen Hingabe und des langsamen Wachstums in diesem Prozess über Jahrzehnte. Und so ist die Frage, was kann uns helfen, in diesem Prozess zu wachsen? Und dafür möchten wir uns kurz hineinversetzen in die Rolle eines Israeliten damals. Er nahm sein Tier und machte sich auf den Weg zum Zelt der Begegnung, um Gott zu begegnen. Und während er vielleicht noch zu Hause alleine war und sein Tier mitschleppt, fängt er an, auf dem Weg dorthin die ersten Stimmen zu hören, der Leute, die reden, sich freuen, singen, die Kinder. Dann läuft er weiter und kommt immer näher und fängt an zu riechen, das Ganze, den gesamten Rauch oder das Feuer der Tiere, die verbrannt werden. Er geht noch weiter, bis er selbst dran ist und sieht mit seinen eigenen Augen, wie andere und er sein Opfer bringt und aufs Feuer legt. Er hätte zu Hause opfern können, aber Gott wollte, dass wir andere sehen, hören, riechen, ja erleben durch andere, dass Gott würdig ist, dieses Brandopfer zu bringen. Nicht nur heute, sondern auch morgen und für unser gesamtes Leben. Ein Israelit erlebte, dass Gott würdig und wunderschön ist, angebetet zu werden. Wenn er die Hingabe erlebte, durch das Leben anderer und mit all seinen Sinnen. Das ist der Grund, warum wir Hingabe nicht auf das persönliche Leben reduzieren dürfen. Und darum ist es unglaublich schön und wichtig, uns weiter zu ermutigen. Ich bin unglaublich dankbar für die Kultur unserer Gemeinde, wie wir uns gegenseitig motivieren und ermutigen, weiterhin ein Brandopfer zu bringen, weiterzumachen. Wir werden voller Hoffnung ermutigt, wenn wir die notgeplagte Schwester sehen, die jahrelang ihr Leid mit sich trägt und davon erzählt, dass Gott sie führt und ihr Frieden schenkt. Wir werden ermutigt, wenn wir einen jüngeren Mann sehen, wie er das Zeugnis teilt, dass Jesus ihn erlöst hat und er sein Leben für Jesus geben möchte. So lasst uns weiterhin ermutigen, einander treu als Gemeinde hinzugeben. Und das auch, wenn es manchmal anstrengend ist. Denn ganz ehrlich, wenn wir dieses Opfer bringen, wenn wir im Gemeindeleben teilnehmen, dann bereuen wir meistens nie, das gemacht zu haben oder da gewesen zu sein. Weil Kirche da ist, um uns hinzugeben, um uns zu ermutigen, sodass Gott uns sieht. Ermutigt zu werden, dass Gott alles sieht. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt. Was uns hilft, wenn wir an die Grenzen unserer Hingabe kommen. So, wir lesen im Vers 9, und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Ein wohlgefälliger Geruch nennt es Gott. Und er nennt das in Vers 9, in Vers 13 und in Vers 17. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und wir das Ganze uns mal vorstellen, wenn wir da im Zelt sind, und sehen dürfen, wie ein Tier verbrannt wird und wir diesen Rauch riechen, dann riecht das eigentlich nicht wirklich gut. Egal wie viel Öl oder Aromen man drauf machen würde, das riecht eigentlich nicht wirklich toll. Aber für Gott ist es ein Wohlgeruch. So das, was für uns manchmal stinken kann, eine Herausforderung sein kann, ist für Gott ein Wohlgeruch. Und ich erinnere mich daran, das erste Mal von zu Hause ausgezogen zu sein. Mein Lieblingsessen ist Bolognese mit Nudeln. Und als ich ausgezogen bin, war ich in der Bibelschule und da war halt eine Mensa. Bei der Mensa war es so, wir gehen erstmal zu den Tischen, stehen auf und während wir warten, dass alle am Tisch sind und wir gemeinsam beten, konnte man eigentlich schon vom Weiten sehen am Tisch, was es so zu essen gab. Und da habe ich vom Weiten schon geschaut und dachte ungefähr jetzt noch, glaube ich, nach 1-2 Wochen, nachdem ich gelebt habe, oh, da sind scheinbar Nudeln und dann noch so eine rote Soße. Ich habe mich richtig gefreut. Plötzlich kamen so Gefühle wie zu Hause, wenn du schon auf dem Weg von der Schule bist, vielleicht als Kind und du anfängst von draußen schon zu riechen, was es zu essen gibt und denkst, das ist ja richtig toll. So habe ich mich kurz einfach in dem Moment gefühlt. Nachdem wir gebetet haben, gehe ich zum Buffet, hole mir ein bisschen Nudeln und die Nudeln waren schon ein bisschen anders, habe ich schon gemerkt. und von dieser roten Soße. Und dann habe ich schon ein bisschen festgestellt, die anderen neben mir waren nicht so großzügig mit der roten Soße. Und ich dachte, wie kann man Tomatensoße nicht so mögen? Ich habe natürlich richtig Tomatensoße drauf gemacht und habe mich gefreut, das Ganze zu essen. Ich gehe zu meinem Tisch, beiß einmal rein und kein zweites. Warum? Weil es Ketchup war. So, ich möchte niemandem nahe treten. Du kannst das lieben und feiern. Friede mit dir. Aber in meinem Fall werde ich das jetzt als etwas negatives Beispiel nehmen. Ich habe Tomatensauce erwartet und es war Ketchup und es hat mir nicht wirklich geschmeckt. Es war sogar was ganz Neues für mich, was ich vorher nicht wirklich kannte. Und ich glaube, dass es uns manchmal genauso geben kann. Wir kennen die bestimmten Situationen unseres Lebens, wo jeder von uns dazu geneigt ist, dass Hingabe eine gewisse Grenze hat. Ja, Liebe, aber bis hierhin. Ja, geduldig sein, aber bis hierhin. So, es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo wir an die Grenzen kommen und glauben, dass unser Weg besser ist als den Weg, der Gott für uns vorbereitet hat. Wir glauben und nehmen und priorisieren unsere Entscheidungen und unser Weg, als wäre es Tomatensoße, um dann festzustellen, langfristig ist es etwas nicht so Leckeres oder Ungesundes. Wie oft reagieren wir auf eine Art und Weise, die uns nachher eigentlich traurig macht, uns schlecht fühlen lässt? Wie oft erleben wir es, dass wir eigentlich vergeben müssten, uns die Kraft fehlt, es nicht tun und es uns mitschleppt und nicht loslässt? Wie oft dachte ich, Freiheit zu erleben, wenn ich lüge, statt die Wahrheit zu sagen? Und das ist ziemlich normal. Denn auf bestimmtes zu verzichten, was wir lieben, ist hart. Aber es ist weniger schlimm, wenn Gott es mit Besserem ersetzt. Gott möchte uns nicht strafen, wenn es um Hingabe geht. Er möchte uns den Weg nicht besonders schwer machen, sondern er möchte uns erlösen von unseren Herzen. Und weil uns der Glaube fehlt, und wir immer wieder fallen, dass Gott uns etwas Besseres geben kann, schenkt uns Gott etwas Besseres. Er schenkt uns ihn selbst. Er selbst in Jesus Christus wird das Opfertier und kommt zum Altar und lässt sich lebendig verbrennen, damit du nicht den ewigen Tod, sondern das wahres Leben erfahren darfst. Dass Jesus Christus sich mit uns identifiziert hat, bedeutet, alle meine Werke in dieser Welt sind Christus angerechnet worden am Kreuz von Golgatha. Jesus ist das vollkommene Opfer für unsere Schuld, was aufgefahren ist wie Rauch in den Himmel und für immer lebt. Wenn Jesus heute lebt und er ist lebendig und er herrscht, dann dürfen wir wissen, es lohnt sich, uns ihm hinzugeben. Jesus und seine vollkommene Hingabe, wie wir es niemals tun können, gibt uns die Zuversicht, Gott meint es gut mit uns. Er ist die Güte, die uns Gott geben möchte. Und wenn wir gleich beim Abendmahl feiern, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann dürfen wir genau das erleben. Wir dürfen sehen, wie andere Geschwister um uns herum zu Jesus kommen und sich hingeben und sagen, ja, meine Schuld ist getilgt. Du hast mich versöhnt mit Gott. Wir dürfen sehen den Wein, was Jesu Blut widerspiegelt. Wir dürfen riechen die Schönheit des Opfers von Jesus. Wir dürfen schmecken seine Güte. Er ist wirklich gütig. Wir dürfen uns gleich hingeben und sagen, Jesus, nicht mehr ich, sondern du. Vielleicht befindest du dich jetzt gerade in einer Situation deines Lebens oder in der Zukunft, in der du entscheiden musst. Entscheiden zwischen dem, was ausreicht, Gott zu geben, und dem, was Gott eigentlich gebührt. Zwischen ein Opfer ganz zu bringen oder doch lieber zu behalten. Und in unserer Unruhe, während wir uns etwas klammern, was wir nicht abgeben möchten. So abgeben, dass er es sogar vielleicht wegnehmen kann. Ja, während wir darüber nachdenken, was es uns kostet, diesen einen Schritt des Glaubens zu gehen und es zu opfern. Ja, in diesen Momenten, mehr als alle anderen Situationen deines Lebens, darfst du ein Stück mehr verstehen, was es deinen Vater im Himmel gekostet hat, seinen eingeborenen Sohn kostbar, makellos, völlig hinzugeben an unserer Stelle, damit wir ewiges Leben erfahren. Denn Jesus sagte, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hingabe ist eine Reise in die Ewigkeit, in der wir Sühne brauchen durch Jesus, lernen uns hinzugeben wie Jesus und schließlich auch an unseren Grenzen zu Jesus geführt werden, um die Gemeinschaft mit Gott zu genießen, das wahre Leben zu erleben. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir preisen dich, dass du ja ein Gott bist, der würdig ist, angebetet zu werden, der würdig ist, dass wir uns hingeben. Und wir beten, Vater, hilf uns zu sehen, deine Heiligkeit und deine Gnade, wenn wir auf Jesus blicken, der uns vollkommen gereinigt hat von aller Schuld. Lass uns das erleben mit Freude, sodass wir genießen das Leben mit dir, sodass wir für dich leben können. Amen.